Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf.
Und das bin ich. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, den weltweiten Ausbruch der Infektionskrankheit Covid-19 offiziell zu einer weltweiten Pandemie. Das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme fast 2 Jahre her. 2 Jahre, in denen viel passiert ist. Aber auch 2 Jahre, in denen so manches leider noch nicht passiert ist. Auf jeden Fall aber 2 Jahre, in denen sich das Leben vieler Menschen gravierend verändert hat. Anfang Februar 2022 haben sich rund 100 SchülervertreterInnen gegen die Corona-Schulpolitik gewendet. Mit einem offenen Brief, einer Petition und unter dem Hashtag Wir werden laut. Nicht verwunderlich, denn eine der Gruppen, die während der Pandemie von Politik und Gesellschaft besonders im Stich gelassen wurde, ist die Gruppe der Kinder und Jugendlichen. Höchste Zeit also, mit einigen von ihnen zu sprechen. Deshalb sind diesmal Kids und Verantwortliche aus dem Münchner Jugendrotkreuz zu Gast. Anton und Eddie sind 9 Jahre alt und gehen aktuell in die 3. Klasse. Isabella, auch bekannt als Bello, ist 14 Jahre alt und geht in die 8. Klasse. Caro ist Gruppenleiterin, 16 Jahre und in der 11. Klasse. Dominik Hoschek ist stellvertretender Leiter der Jugendarbeit, 19 Jahre und studiert Medizin. Michaela Sieber ist 37 Jahre alt und Leiterin der Jugendarbeit. In unserer Gesprächsrunde ging es darum, wie sich die Schule, der Alltag, die Freizeit und das ehrenamtliche Engagement der Kinder und Jugendlichen während der Pandemie verändert hat. Wir sprechen über Forderungen und Wünsche an die Verantwortlichen in der Politik und im Roten Kreuz. Wir arbeiten heraus, warum persönliche Begegnungen in der Jugendarbeit so wichtig sind. Und wir klären, ob und was die Jugendlichen der Pandemie Positives abgewinnen können. Wenn wir uns manchmal etwas nuschelig anhören, bitte nicht wundern. Wir haben während des gesamten Gesprächs Maske getragen. Das Gespräch haben wir Mitte Januar aufgezeichnet. Und nun zum Rotkreuz-Ereignis des Monats. Am 6. Februar 2020 aktivierte der Bundesverband des Deutschen Roten Kreuzes sein Führungs- und Lagezentrum, um im Rahmen der Covid-19-Pandemie erste Maßnahmen zu treffen. Sie bestanden in der Rückholung deutscher Bürger aus dem Ausland und ihrer ca. 14-tägigen Unterbringung in 3 zentralen Unterkünften. Nachdem sich die Lage zu einer länger anhaltenden Krise entwickelt hatte, wurde die Tätigkeit am 10. März 2020 in den Sonderstab Covid-19 überführt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Hi, ich bin die Michaela Sieber und bin Leiterin der Jugendarbeit im Kreisverband München und habe nebenbei auch noch selber 2 Jugendgruppen aktuell. Und vom medizinischen Ausbildungsstand bin ich Rettungssanitäterin und bin auch noch in einer Bereitschaft in München aktiv.
Wie lange bist du denn schon im Roten Kreuz aktiv?
Seit 1998.
Also schon eine ganz lange Zeit.
Ja.
Das heißt, bei unserem heutigen Thema soll es ja um letztendlich Jugendarbeit in der Pandemie gehen. Kannst du auch auf Zeiten zurückblicken, wo die Corona-Pandemie quasi noch kein Thema war?
Genau, wo Corona kein Thema war und ich selber aber auch noch in der Jugend war. Also ich kenne das selber auch als Jugendmitglied.
Mhm. Wie bist du denn damals dazugekommen?
Über den Schulsanitätsdienst.
Okay, also auch ein klassischer Weg eigentlich ins Rote Kreuz. Jetzt haben wir seit 2 Jahren Corona, ich habe es schon angesprochen. Wie geht's dir denn damit? Also du bist ja jetzt selber nicht mehr in einer Jugendgruppe oder quasi als Gruppenkind in einer Gruppe unterwegs, sondern verantwortlich auch fürs Münchner Jugendrotkreuz. Du arbeitest. Wie geht's dir denn insgesamt jetzt so nach den 2 Jahren Corona-Pandemie?
Schwierig. Ich glaube, man muss einfach damit leben lernen, dass es da ist und für sich selber gucken, was geht trotz Corona und sich so ein bisschen davon verabschieden, was man früher gemacht hat und dass man das jetzt immer noch genauso machen möchte, sondern eher zu sehen, was kann ich tun, was ist im Rahmen des Gesetzlichen möglich und mit einfach Hirn und Verstand zu überlegen, was geht.
Genau, und im Zweifelsfall sitzt man dann mit Headsets und Maske in einem Raum und nimmt einen Podcast auf. Dominik, kommen wir zu dir. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Hey, genau, ich bin der Dominik Hoschek. Ich bin stellvertretender Leiter Jugendarbeit, einer der beiden, also vertrete die Michi hier. Bin noch Rettungsdiensthelfer. Vielleicht schaffe ich es mal, die RS-Abschlussprüfung noch zu machen irgendwann. Und bin jetzt mit dem Studium aber auch ziemlich beschäftigt. Ja.
Mhm. Wie alt bist du denn? Und
ich
was
bin
machst
19,
du?
Ja.
Genau, und du hast schon gerade gesagt, Studium, du studierst gerade, darf man das verraten, Medizin?
Genau, ja.
Das heißt, du bist vielleicht mit dem Medizinstudium fertig, bevor du RS bist.
Ich hoffe nicht. Der Plan wäre eigentlich, dass ich jetzt mal den Semesterferien schaffe, vielleicht.
Okay, da drücke ich dir die Daumen. Wie lange bist du denn schon beim Roten Kreuz?
Oh, ich glaube, das fast 5 Jahre dürften es jetzt dann sein. Ich glaube, die 5-Jahres-Grenze ist noch nicht ganz erreicht.
Und bist du damals auch über den Schulsanitätsdienst dazugekommen?
Genau, oder? Das war auch so der Weg. Und dann SAN genau, und RDH.
Jetzt die gleiche Frage wie bei der Michi. Also die letzten 2 Jahre begleitet uns die Coronavirus-Pandemie. Das heißt, du hast in der Zeit ja auch Abitur gemacht und dann an die Uni gewechselt. Ich könnte mir vorstellen, als ich in deinem Alter war, keine Ahnung, da hat man das Abitur anständig gefeiert, man ist rausgegangen, man hat eine Abifahrt gemacht, solche Sachen. Hat das dann alles auch nicht stattgefunden oder wie war die Zeit quasi jetzt für dich?
Wir waren ja der erste Abiturjahrgang, der praktisch dann in der Pandemie Abi gemacht hat. War natürlich alles total verrückt. Ich meine, bei uns gab es ja gerade so die ersten Fälle und da waren irgendwie an einem Tag 10 Fälle schon was Besonderes. Ja klar, also wir hatten keine wirklich Abi-Feier, es war halt die Zeugnisverleihung. Anstatt irgendwelchen Abifahrten habe ich dann Bundesfreiwilligendienst gemacht im Krankenhaus, da auch noch Corona-Station dann kurzzeitig. Ja, und das Studium ist jetzt auch anders, würde ich mal sagen. Also es ist schon so die vage Erinnerung daran, wie es mal vor Corona war, ist noch da. aber es sind ja jetzt auch schon 2 Jahre, oder ne? Genau, also war schon anders auf jeden Fall, glaube ich.
Dann kommen wir mal zu dir, Caro. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Also ich heiße Caro, bin stellvertretende Gruppenleitung in der Ortsgruppe Grünwald und bin also auch 2015, 16 zum Roten Kreuz gekommen, auch über den Schulsanitätsdienst und genau.
Genau, dann hast du mir einige Fragen schon vorweggenommen. Dann bleibt mir nur noch die Frage, wie hast du so die letzten 2 Jahre Corona wahrgenommen, in der sich ja bestimmt auch in deinem Leben einiges geändert hat?
Ja, also es hat sich sehr viel verändert, auch in der Schule vor allem, aber halt auch im Roten Kreuz, weil es nicht mehr möglich war, die Gruppenstunden so durchzuziehen, wie es halt davor der Fall war. Und es war, glaube ich, für alle ziemlich eine Veränderung, vor allem, dass man viel mehr Zeit drin, also im Haus verbracht hat, vor Videokonferenzen. Aber ich glaube, man muss sich da jetzt langsam dran gewöhnen und das Beste einfach draus machen.
Okay, bleibt uns wahrscheinlich wirklich nichts anderes übrig. Dann kommen wir mal zu dir, Bello. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Also ich bin die Isabella. Also ja, ich habe den Spitznamen Bello bekommen. Ich bin ein Gruppenkind und ja.
Und wie lange bist du schon im Roten Kreuz?
3 bis 4 Jahre, irgendwie sowas.
Und wie bist du dazu gekommen, auch über den Schulsanitätsdienst?
Über eine Freundin, mich mitgenommen.
Ja. Okay, endlich mal ein anderer Weg des Zugangs über eine Freundin, das ist doch sehr schön. Und hast es bisher nicht bereut?
Nee, überhaupt nicht.
Sehr schön. Jetzt auch an dich die Frage, die letzten 2 Jahre Coronavirus-Pandemie, wie hast du sie wahrgenommen?
Ja, also es war schon nervig, weil man konnte halt fast nichts machen, aber ja, es ist halt so und man kann jetzt nichts ändern, also man muss es akzeptieren und ja.
Das Beste draus machen.
Ja.
Okay, gut. Anton, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ich heiße Anton. Ich bin auch ein Gruppenkind von der Gruppe, die heißt die Roten Blutkörperchen und ja.
Okay, wie lange bist du denn schon im Roten Kreuz unterwegs?
Im Januar, also jetzt werden es 3 Jahre.
Jetzt bist du ja auch zusammen mit deinem Zwillingsbruder ja auch in der Zeit in die Schule gekommen, wo Corona noch nicht quasi an der Tagesordnung war. Dann aber in der ersten Klasse hat es quasi angefangen. Ihr seid jetzt in der dritten. Irgendwann, dass Corona quasi in unser aller Leben getreten ist. Was hat sich denn seitdem geändert für euch? Wie nehmt ihr das denn wahr?
Also wir haben immer noch ziemlich viel gemacht. Also es war damals ja noch ziemlich viel offen und wir haben trotzdem noch ein bisschen was gemacht. Also nicht so viel Veränderung. Ein bisschen schon, aber nicht so viel. Also vor 2 Jahren.
Jetzt kommen wir zu dir, Eddie. Wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Also ich heiße Eddie und ich bin auch ein Gruppenkind im Roten Kreuz. Auch von der Gruppe Rote Blutkörperchen.
Und wahrscheinlich genauso lange dabei wie dein Bruder.
Ja.
Okay. Und wie hast du die Corona-Zeit wahrgenommen in den letzten 2 Jahren?
Also am Anfang ging noch ziemlich viel. Da muss man noch, also ganz am Anfang musste man ja noch keine Maske tragen und so. Und dann hat es halt ziemlich schnell Also dann wurde es ziemlich schnell umgestellt auf Maske.
Viel Lüften wahrscheinlich.
Also das eher noch später. Also jetzt auch noch.
Genau, dann lasst uns mal vielleicht über die Schule sprechen. So jetzt ein bisschen mehr im Detail. Was hat sich denn da verändert und vor allem auch so vielleicht im Verlauf? Was könnt ihr sagen? Also die Frage geht wieder an die ganze Runde. Ihr könnt gerne, ich würde jetzt mit euch anfangen. Was hat sich denn da im Wesentlichen verändert? Also wenn ihr jetzt sagt, die Zeit vor Corona und jetzt die Zeit mit Corona, was ist da vielleicht anders als davor?
Also es hat sich ein bisschen was verändert mit, also wie der Elli schon gesagt hat, man musste in der Schule die Maske tragen, aber zuerst hat sich da nicht so viel verändert. Da mussten wir natürlich, ich glaube, alle 20 Minuten was lüften, was. Mhm. Mussten wir dann, also viel mehr hat sich, dann gab es beim Pausenhof, waren die aufgeteilt, der Pausenhof heißt, jede Klasse hatte Teile. Mhm.
Also ihr wart quasi als eine Klasse immer in einem Bereich unterwegs?
Ja, man durfte halt aus dem Bereich nicht raus.
Okay. Wie war das für dich?
Also, zuerst war es nicht so toll, weil wir eben nicht den kleinsten, sondern den, in dem Bereich war halt nur eine Bank und sonst nur ein Baum und Teer halt. Mhm. Also nicht viel mehr.
Weil da gab es wenigstens Möglichkeiten zu spielen quasi.
Ja, mhm. Dann hatten wir, haben wir uns, also erst haben wir ein Spiel namens Giftzwerg gespielt. Immer, das ist dann aber verlaufen. Und seitdem spielen wir in der Pause immer Räuber und Gendarm.
Okay, Eddie, was willst du uns sagen dazu?
Also früher, als wir noch Bereiche hatten, weil jetzt hat sich das auch wieder geändert, jetzt darf man die dann alle Pausenbereiche, da hat halt meistens auch die ganze Klasse mitgespielt. Ja, und deswegen...
Und jetzt, wie ist es aktuell?
Also aktuell ist es so, im Klassenzimmer und überall braucht man Maske und so, wir müssen uns dreimal in der Woche testen, mhm, in der Schule. Mhm. Und so ist es halt.
Okay, und habt ihr zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel so Fächer wie Sport oder Musik, wo man dann auch mal singt oder so, natürlich in der Pandemie, wo es ja auch darum geht, dass die Atemluft möglichst wenig verbreitet wird. Und beim Sport, wenn man angestrengt ist, atmet man ja auch mehr. Gab es da Einschränkungen? Findet das nach wie vor statt? Oder?
Also früher, also noch ein bisschen her, ein Jahr oder so, da hatten wir gar keinen Sport, mhm, und Musik auch nicht.
Okay.
Und jetzt zurzeit ist es so, bei Sport müssen halt die ganze Zeit die Maske tragen, mhm, genauso wie bei Musik.
Okay. Und ist das besonders anstrengend für dich oder geht es mit der Maske? Hast du dich schon dran gewöhnt?
Also die Fächer gehen, es wird halt immer wärmer unter der Maske.
Ja. Okay, aber es lässt sich aushalten, höre ich daraus.
Ja, eigentlich schon.
Okay, gut. Anton?
Also zuerst ist Sport dann immer ausgefallen. Musik hatten wir. Mhm. Wir haben nur immer, wir haben das nur ein bisschen anders dann gemacht. Wir haben, statt richtig Musik mit Singen und so weiter, haben wir eher so andere Sachen, auch die mit Musik zu tun hatten, durchgenommen.
Hast du da ein Beispiel für uns?
Wir haben auch manchmal paar Instrumente, wir wurden auch manchmal abgefragt, also von der Lehrerin, wie irgendein Instrument heißt. Wie halt, da hat sie, also einmal haben wir da sowas gemacht mit Pantomime, da hat sie es zum Beispiel eine Geige nachgemacht.
Von den Bewegungen her?
Ja, mhm, von den Bewegungen her. Und da musste die Klasse sich halt denken, was ist es, sich dann melden, wurde eine Person wurde aufgerufen und so weiter, das war ja auch normal. Und der sagt dann, wenn es geht, die richtige Lösung. Und mehr hat sich eigentlich nicht richtig verändert.
Jetzt, wenn ich zu dir schaue, Caro, was hat sich denn in deiner Schulzeit jetzt so in den letzten 2 Jahren verändert? Also gerade auch im Vergleich zu vor der Pandemie.
Also ich finde, es hat sich schon sehr viel eigentlich verändert. Also auf den weiterführenden Schulen halt dann wahrscheinlich. Wir waren ja ziemlich sehr lang zu Hause. Also erstmal, was bei mir die 9. sozusagen war, waren wir, ich glaube, von Ostern aus noch fast bis zum Schuljahresende zu Hause.
Wie fandest du das?
Also es war eine starke Umstellung. Also allein schon, das hat ja den ganzen Ablauf eigentlich verändert. Oh. Man ist nicht mehr in der Früh aufgestanden, zur Schule gefahren, hat seine Freunde gesehen, vielleicht im Pausenhof nochmal rausgegangen, man hat sich dann auch bewegt, ist dann nach der Schule vielleicht noch was mit Freunden gemacht und wieder nach Hause gegangen oder so, sondern also man ist kurz vor Unterrichtsbeginn aufgestanden und ist halt erstmal an den PC rangegangen, was allerdings ganz am Anfang ja auch nicht möglich war, weil keine Videokonferenzen stattgefunden haben, ganz einfach, sondern man sich das selber beibringen sollte, musste in gewisser Form, was, glaube ich, zu großen Defiziten auch bis jetzt immer noch führt, weil einfach der Wissensstand von manchen deutlich weiterreichend ist als von anderen, da es halt auch darum ging, wer kann derzeit selbstständig sich das beibringen und wer das halt nicht schafft in der Zeit oder wer einfach weniger Zeit rein investiert hat. Aber auch jetzt merkt man ja noch, also wir müssen täglich testen, haben Maskenpflicht, sowohl am Platz als auch draußen. Und es fehlt, also man hat auch viele Fehlzeiten halt leider aufgrund dieser Quarantänezeiten, was halt dazu führt, dass dann halt einige Schüler zum Beispiel wieder 2 Wochen am Stück oder so nicht da sind, wo man dann das Problem hat, wie lernt man den ganzen Stoff nach, wie macht man das mit den Klausuren, die man nachschreiben muss, Referate, genau, das sind halt immer noch Fragen, die halt eigentlich ungeklärt sind und immer noch einen, glaube ich, relativ stark einschränken, dass man halt vor der Quarantäne mehr Angst, also aufgrund des Fehlen in der Schule hat, als dass man wirklich krank werden könnte oder so.
Und da höre ich auch so ein bisschen raus, eben auch verbunden mit der Sorge, weil ja, also keine Ahnung, meine Schulzeit ist jetzt ein bisschen her, aber die war ja auch schon gut gefüllt mit Unterrichtsstoff und eigentlich jeden Tag, den man verpasst hat, hat man eigentlich irgendwie länger gebraucht, das nachzuholen als, genau. Und jetzt sagst du, dass ja Leute wochenweise weg sind. Hat das dann auch insgesamt dazu geführt, jetzt allgemein, jetzt in, zum Beispiel in deiner Klasse, nicht nur bei dir, dass ihr auch irgendwie einen größeren Druck verspürt, das alles irgendwie zu schaffen und nachzuholen?
Also ich glaube, das hat, also wir sind jetzt halt in die Oberstufe gekommen, meine Klasse, und da hat es halt vor allem das Problem, dass wir, dass ja jetzt die Prüfungen auch zählen fürs Abitur. Und jetzt sind halt viele, haben dann halt jetzt ziemlich viel Stress, das alles nachzuholen, weil man merkt halt, dass einem teilweise ein halbes Schuljahr oder so fehlt. Und da gibt's jetzt, und da wird jetzt nicht so viel Rücksicht am Ende des Tages drauf genommen. Also klar, der Stoff wird schon noch versucht zu vermitteln, aber die Übungen fehlen halt trotzdem. Und vor allem in Sprachen oder so merkt man das halt, wenn man ein halbes, dreiviertel Jahr eine Sprache keinen Unterricht bekommen hat, dann muss man nur einen Französischunterricht, Englischunterricht oder so nehmen, dann weiß man, glaube ich, selber, dass man dann dort Lücken aufbaut und einfach das halbe Jahr einfach fehlt am Ende. Das kann man auch nicht mehr nachholen, selbstständig zu Hause, weil vielleicht hat man nicht die Eltern oder die Familie, die halt die Sprache beherrscht und einem da helfen kann.
Dominik, jetzt hast du ja in der Zeit auch noch Abitur gemacht. Ihr wart der erste Jahrgang, das heißt, vielleicht habt ihr im Rückblick betrachtet, ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht sogar ein bisschen Glück gehabt, weil das alles neu war. Ich könnte mir vorstellen, dass der Jahrgang nach euch, da hat sich ja viele schon eingependelt, dass der auch weniger Rücksicht vielleicht empfunden hat. Liege ich da richtig, oder?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also gerade, was jetzt die Caro erzählt hat, ich meine, ihr hattet es, glaube ich, jetzt schon schwer, gerade weil bei euch ja wirklich noch neuer Stoff irgendwie zu vermitteln war. Und bei uns war ja die Pandemie dann eigentlich, ist da losgegangen oder da kam dann der Lockdown, wo es halt darum ging, selber nochmal Stoff fürs Abi zu lernen. Das heißt, da war jetzt, glaube ich, der Unterschied nicht so groß. Klar war man dann halt zu Hause, hatte jetzt vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie Lehrer zu fragen oder so. Aber wir waren halt noch der Jahrgang, wo man eingesehen hat, dass es jetzt was Besonderes ist. Wir hatten vielleicht ein bisschen den Nachteil, dass wir halt keine Planungssicherheit hatten. Also bei uns war es halt so, auf einmal war es jetzt, ja, die Schule ist jetzt zu. Und wir wissen nicht, ob das Abitur stattfindet oder in welcher Form es stattfindet. Kommen da unsere Klausuren noch? Muss ich jetzt wieder Klausuren lernen oder nicht? Es war jetzt ein bisschen unsicher, das fand ich halt anstrengend. Aber ich glaube, jetzt rückblickend kann man sagen, wir hatten eigentlich schon echt Glück. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin schon wirklich froh, dass ich jetzt nicht mehr in der Schule bin und dass ich es gerade noch so geschafft habe, das Abi da zu machen, wo die Pandemie gerade erst am Anfang war.
Wobei ich mir jetzt vorstellen kann, dass Uni ja auch nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt ist. Man lernt neue Leute kennen, die man ja dann danach meistens auch noch dann lange zu den Freunden zählen kann, ähnlich wie in der Schule. Das ist ja nochmal so eine Umbruchphase. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dass wahrscheinlich die ersten Semester auch mehr oder weniger im Selbstlernmodus daheim Vorlesungen vom Bildschirm waren. Oder konntet ihr vor Ort irgendwie lernen?
Also jetzt ist dieses Wintersemester angefangen. Ich habe ja dann erstmal ein Jahr nach dem Abi noch Bundesfreiwilligendienst gemacht.
Ah, okay. Du hast dir quasi einen Corona-Puffer geholt, damit wieder sich das Ganze so ein bisschen normalisieren kann.
Genau, mehr oder weniger. Also ich hatte es davor auch schon vor, einfach nochmal was Praktisches zu machen, gerade im medizinischen Bereich eben. Aber dachte mir auch, ich will jetzt nicht direkt von Schule zu Hause zu Uni zu Hause wechseln. War im Nachhinein, glaube ich, ganz gut. Also die ersten Corona-Semester waren ja dann auch nochmal, hatten eben diese Unsicherheit. Jetzt bei uns, ich meine, Uni ist ja eh sowas, da hat man einfach mehr alleine zu lernen. Da geht es nicht mehr so darum, dass man Unterricht hat. Das heißt, es hat sich vielleicht gar nicht mehr so viel geändert. Aber man verbringt natürlich den ganzen Tag vor seinem Computer. Also man hat natürlich nicht mehr den sozialen Kontakt mit seinen Kommilitonen. Das fehlt schon. Also das merkt man schon, dass man, wir haben zwar natürlich irgendwie so Online-Austausch, Online-Seminare, wo man auch ein bisschen reden kann, wie geht es euch mit dem Lernen. Es ist halt einfach auch ein stressiges Studium. Aber dass man sich halt in der Früh irgendwie, so wie es uns erzählt wurde, beim Bäcker in der Stadt was holt, gerade in so einer kleinen Stadt wie Tübingen, und dann zusammen zur Vorlesung geht und danach quatscht, wie es war oder so, das fällt halt weg. Wir hatten schon gute Stadtmentoren und auch Studienpaten, die versuchen, das so ein bisschen auszugleichen. Also wir hatten Stadtführungen, Stadtrallies. Also es gab schon die Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Das hat auf jeden Fall auch geklappt. Aber war auf jeden Fall, würde ich mal sagen, schwieriger. Ja, und ich glaube, das hat die Caro auch so ähnlich erzählt. Einfach den ganzen Tag vorm Rechner sitzen für eben Unterricht oder Vorlesung, Seminar, Tutorium und dann lernen. Das ist halt einfach anstrengend.
Bello, wie ist das bei dir? Schule hat sich wahrscheinlich bei dir auch stark verändert in den letzten 2 Jahren. Wie hast du die Zeit vor und jetzt auch während der Pandemie wahrgenommen?
Ja, also das hat sich viel verändert, aber ich war in der 7., als wir komplettes Homeschooling haben. 7. ist jetzt nicht so krass, also wir haben jetzt nicht so viel Stoff gelernt, das bedeutet, es war voll okay. Man hat natürlich was verpasst, vor allem in Sprachen, Englisch und so. Man kommt aber bei den meisten Fächern relativ gut mit. Man hat halt so gar keinen Kontakt mehr gehabt in den ersten Lockdown, jetzt zum Beispiel mit Freunden oder so. Man ist aufgestanden, zum PC gegangen und die meisten Lehrer haben gar nichts reingestellt, weil sie es nicht geschrieben bekommen haben, weil sie keinen Computer hatten oder sonstiges. Und oder zu alt waren. Und dann fragt man sich halt, wenn wir gar keinen Stoff bekommen, können wir den nicht lernen. Wenn ich einen 2 Stunden lang irgendwie Englisch und Mathe mache und danach ist mein Tag vorbei, das ist ja schrecklich. Also ich habe ja gar keinen Rhythmus gehabt in diesem halben Jahr oder in diesem Jahr, weil man einfach nichts gemacht hat. Also wir haben fast keinen Unterricht gehabt und waren auch nicht in der Schule. Wir hatten nicht dieses Jahr aufstehen, Schule, heimfahren, sondern aufgestanden und gewartet, ob was kommt. Aber nicht das, was kommt, sondern ob was kommt. Und das ist halt, wenn du nicht weißt, was passiert, ist halt nicht so cool.
Also quasi diese Ungewissheit, wie geht es jetzt eigentlich weiter und was kommt als Neues mit dazu? Jetzt ist ja schon einiges an Zeit vergangen, das heißt, bestimmte Sachen haben sich eingespielt, jetzt ist eigentlich mehr oder weniger so der Standard, dass der Präsenzunterricht schon stattfindet. Wie ist es denn heute? Wie nimmst du es denn heute wahr?
Ja, also meine Schule war da eigentlich ganz gut, also wir sind jetzt iPad-Klasse, das bedeutet, wenn man in Quarantäne ist, kommt man auch extrem gut mit, also weil die Lehrer halt automatisch immer alles in Nextcloud, also in unseren Ordner stellen. Das ist sehr praktisch, vor allem, weil du fast immer in Quarantäne bist. Also ich war allein letztes Jahr irgendwie 8 Wochen lang in Quarantäne, weil halt in unserer Klasse die ganze Zeit Corona-Fälle waren. Dann gingst du in die Schule und dann war ein neuer Corona-Fall und du warst Kontaktperson und bist wieder in Quarantäne gewesen. Und unsere Klasse war eigentlich die ganze Zeit gar nicht da. Das ist natürlich nicht so cool und vor allem, es waren ja immer die Geimpften noch in der Schule, was für die natürlich cool ist, aber für die Lehrer war das halt scheiße, weil sie 2 Klassen unterrichten mussten, so weil erstmal die zu Hause und dann die in Präsenz, das ist schon anstrengend.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, mal eine Frage in die ganze Runde. Homeschooling funktioniert ja auch nicht einfach von heute auf morgen einfach so. Ihr habt schon ein paar Probleme geschildert, eben dass LehrerInnen noch gar nicht darauf vorbereitet waren, überhaupt so digital zu arbeiten, in Anführungsstrichen, sondern die sind ja vor allem darauf eingestellt, Sachen in Papierform oder ähnliches mitzubringen und zu verteilen und damit den Materialien, die ihr alle im Klassenraum habt, eben zu arbeiten. So, das ist jetzt das eine, was ich mir vorstellen kann. Auf der anderen Seite gibt es ja auch SchülerInnen, die vielleicht mehrere Geschwister haben, keine einzelnen Zimmer haben und ich könnte mir vorstellen, oder vielleicht auch keine, nicht mehrere Laptops oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, dann am Homeschooling teilzunehmen, wenn ich mir irgendwie das Gerät mit irgendwie zwei Geschwistern teilen muss. Ich weiß nicht, habt ihr da vielleicht etwas erlebt in eurer Klasse oder so, was ihr da erzählen könnt in die Richtung? Oder hat das bei euch persönlich gut geklappt mit Ausstattung, Räume und so weiter?
Ja, also bei uns war es, glaube ich, so, dass die meisten zwar die Möglichkeit hatten, ein Gerät zu haben und so, aber man hat halt schon gemerkt, dass das vor allem aufgefallen ist, wenn die Lehrer noch in der Schule waren, weil die beispielsweise, also im späteren Verlauf, eine Oberstufe hatten und deswegen dann in der Schule drin bleiben durften, dass zum Beispiel das Schul-WLAN so oft ausgefallen ist, dass diese Videokonferenzen vom WLAN her nicht funktioniert haben. Die Schüler konnten sich nicht einwählen, der Lehrer ist die ganze Zeit rausgeflogen und so. Und ich glaube, das von der Technik hat vor allem bei den Lehrern am meisten alle gehakt. Die meisten Eltern haben es ja dann doch irgendwie realisiert, dass jedes Kind, man konnte sich ja, es hat ja meistens gereicht, über ein Handy oder über irgendein Gerät sich zuzuschalten, um dort teilzunehmen. Und es haben, glaube ich, schon die meisten Jugendlichen jetzt eigentlich, vor allem, wenn man jetzt die höheren Klassen anschaut. Aber die Lehrer haben zum Beispiel gesagt, sie wollen nicht über deren privaten PC das machen. Und haben dann gesagt, gut, wir können keine Videokonferenz machen, wir haben nichts von der Schule gestellt bekommen. Oder sie meinten, ja, mein WLAN ist zu schlecht, deswegen kann ich euch leider auch keine Videokonferenzen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das war so, das wäre halt wichtig gewesen eigentlich, dass man das von Anfang an sagt, dass alle Lehrer die Möglichkeit haben, auf ein dienstliches Endgerät bekommen, über dem die Videokonferenzen durchzuführen sind und dass man sagt, man nimmt ein einheitliches Videokonferenzenprogramm und nicht, dass jeder Lehrer wieder ein anderes nimmt, weil erstens müssen sich die Schüler dann auf jedes Programm einarbeiten, aber ja auch die Lehrer und können sich dann ja auch nicht gegenseitig helfen. Und ich glaube, das war so das größte Problem, dass die Lehrer mit den Programmen dann in Kombination mit dem Internet und den Endgeräten nicht zurechtgekommen sind am Anfang.
Wann war denn das letzte Mal Homeschooling angesagt? Jetzt ist ja seit einiger Zeit so die Devise Präsenz, Präsenz, Präsenz. Wann war denn das letzte Mal und hast du da eine Veränderung festgestellt, dass es irgendwie besser geworden ist?
Also im ganz ersten Lockdown, sage ich mal, also da ging es, glaube ich, 3 Wochen vor Ostern, da so ging es ja los. Dort hatten wir erstmal bis Ostern gar keine Schule, da war ja auch Schule ausgesetzt, da hieß es auch nicht Online-Schooling, sondern gar nicht erstmal. Und danach hieß es, ja, wenn es jetzt länger dauert, müssen wir was machen, aber alle sind halt irgendwie naiv gewesen aus der jetzigen Sicht, dass wir eh bald wieder in der Schule sind. Und haben halt viele gesagt, ja gut, wir warten jetzt einfach 2-3 Wochen ab und dann, weil es ja auch nie eine langfristige Planung gab, sondern es hieß dann immer, wir warten 2-3 Wochen, dann seid ihr vielleicht ja eh wieder in der Schule, dann müssen wir es jetzt nicht online machen, sondern kriegen das schon noch hin in den restlichen Unterrichtsstunden. Was ja dann nicht der Fall war und das hat, glaube ich, zu großen Problemen erstmal geführt. Aber dann das zweite Mal war es dann ein bisschen koordinierter, dass dann gesagt wurde, Lehrer müssen einen Unterricht in einer gewissen Form durchführen. Ob das jetzt nur ein Arbeitsauftrag ist, der hochgeladen wird oder tatsächlich das Videokonferenzenprogramm ist. Genau, das war zwar dahingestellt, aber es lief zumindest besser. Und auch die MEVIS-Plattform, die ja bayernweit als Schulplattform eigentlich verwendet werden.
Wofür steht MEVIS oder was ist das?
Genau, das ist sozusagen die Schulplattform, die bayernweit verwendet werden sollte von Lehrern für Schüler, dass Arbeitsaufträge hochgeladen werden zum Beispiel, wurde jeder Schüler hat eigentlich einen Zugang bekommen, also bayernweit und auch ein Account eigentlich, also auch die Lehrer. Allerdings war das halt am Anfang dann erstmal nur so weit überlastet, dass dann auch Schulen intern wieder verändert haben, was, glaube ich, auch zu einer Verzögerung von diesem ganzen Digitalisierungsprozess geführt haben.
Also bei uns war es so, wir haben gleich gar nicht das Ding benutzt. Wir haben gleich unser eigenes Teil gemacht, weil das hat bei uns halt so gar keinen Sinn gemacht, weil wir sind eine relativ kleine Schule und die Lehrer waren auch relativ gut ausgestattet. Aber es war halt für die meisten Lehrer, die haben dann zum Beispiel Arbeitsblätter hochgeladen, die sie abfotografiert hatten. Das bedeutet, du hattest den Tisch außenrum und das Blatt war halt komplett schwarz, wenn du es ausgedruckt hast. Weil, ja, das war halt, die Lehrer mussten sich da erstmal einarbeiten. Das hat lange gedauert. Also ich glaube, beim ersten Lockdown, wo wir in Quarantäne waren, hat es noch so gar nicht funktioniert. Dann haben manche Lehrer das schon verstanden, dass man da vielleicht Videokonferenzen machen könnte. Ja, das hat dann ganz gut funktioniert, aber es ist halt schon nervig gewesen, dass man nicht so präsent sein konnte.
Dominik, du hattest dich gerade noch gerührt.
Ja, nee, als ich das an das Mebis erinnere ich mich auch noch. Das hat irgendwie bei uns auch schon nicht funktioniert. Gut, zum Glück war es bei uns dann nicht mehr so wichtig vielleicht. Aber man hat schon auch gemerkt, dass die Lehrer einfach nicht damit klargekommen sind. Ich weiß nicht, ob der Online-Unterricht mit der Zeit besser geworden ist, aber unsere Besprechungsrunden zum Abitur waren jetzt auch nicht so super. Und man hat schon bei ein paar Leuten in der Klasse gemerkt, dass es halt vielleicht mit den Endgeräten einfach schwierig war. Ich meine, wenn jeder in der Familie einen eigenen Laptop braucht, der auch noch leistungsstark ist, das ist halt einfach teuer. Und bei uns zu Hause war es dann auch irgendwann so, dass das WLAN einfach überfordert war. Wenn halt meine Schwester und ich irgendwie Zoom-Meeting hatten, meine Mutter auch noch irgendwas oder so, dann wird es halt schwierig. Jetzt an der Uni sind, glaube ich, alle ganz gut ausgestattet, zum Glück. Aber auch da merkt man leider, dass sich die Professoren nicht unbedingt Mühe geben. Also das finde ich auch ein bisschen frech eigentlich.
So, Anton, du hattest dich jetzt auch noch gemeldet. Was hast du zu dem Punkt noch beizutragen? Was hast du wahrgenommen?
Also beim Homeschooling hatten wir, also nicht wir, aber andere aus unserer Klasse hatten da das Problem. Manche, da hatten wir so Arbeitsblätter, die uns geschickt wurden, die wir ausdrucken sollten. Aber manche hatten halt keinen Drucker. Und das war eben das Problem.
Okay. Und was haben die dann gemacht?
Die konnten es dann nicht machen.
Okay. Oder mussten es im Zweifelsfall das ganze Blatt abschreiben?
Ja.
Okay. Bello?
Ja, bei uns war das auch so, dass wir haben mir dann in mein Zimmer einen eigenen Drucker reingestellt. Und da war irgendwie nach einem Monat die Patronen leer, weil du halt einfach so viel gedruckt hast. Weil die Lehrer dachten sich, ja komm, die machen ja Arbeitsblätter wie in der Schule. Und waren jede Stunde irgendwie so 5 Arbeitsblätter, als es dann mal funktioniert hat mit dem Homeschooling. Das ist halt schon, ja, nervig gewesen, weil entweder war es zu viel Stoff oder es war zu wenig Stoff, aber es gab kein Mittelding, was perfekt war.
Und aber dass irgendwie LehrerInnen euch Arbeitsblätter nach Hause geschickt haben oder so, das kam nicht vor.
Also manchmal ist auch die Lehrerin sogar mal gekommen.
Nach Hause?
Ja.
Okay.
Also nicht in die Wohnung, hat aus dem
Brief. Habt ihr nicht reingelassen, Anton?
Nein, die wollte sogar gar nicht rein.
Okay.
Die hat einfach geklingelt, da haben wir die untere Tür, glaube ich, aufgemacht und die hat im Briefkasten nachgeschaut.
Also was eingeworfen quasi für euch,
ja.
Oder? Okay.
Die Sachen und manchmal auch was abgeholt.
Okay. Bello?
Ja, wenn du das halt in der Schule hast, wo du irgendwie 7 Lehrer hast oder so, dann geht das nicht. Wenn du jetzt nur eine Lehrerkraft hast für die ganze Klasse, dann ist das natürlich machbar, aber so weiterführende Schule ist das eigentlich fast unmöglich.
Jetzt klingt insgesamt raus, dass das ja eine Zeit war, die ja, also Schule ist ja eigentlich was seit wahrscheinlich Jahrzehnten ähnlich und gleich funktioniert. Jetzt hat ja die Pandemie uns alle irgendwie so quasi aus diesem Normal rausgeworfen und auch LehrerInnen mussten anfangen und Schulen ja auch zu improvisieren. Man hat ein bisschen rausgehört natürlich, dass das Improvisieren nicht immer geglückt ist, aber habt ihr den Eindruck, dass jetzt irgendwie ihr, aber auch die LehrerInnen und die Schulen gelernt haben, auch mit so ungewissen Situationen besser umzugehen? Wie ist da euer Eindruck?
Also ich denke, die jungen Lehrer, die sich irgendwie schon davon mit Technik ausgekannt haben, nichts gegen die alten Lehrer, aber die jungen Lehrer haben das halt meistens besser gemacht. Manche alten Lehrer, sage ich jetzt mal, die haben das jetzt nicht so gut hinbekommen. Und
haben die Unterstützung bekommen durch euch oder auch vielleicht durch die Schule oder KollegInnen?
Nein.
Okay.
Also da wurden sie komplett im Stich gelassen bei uns.
Okay. Aber was meinst du, Caro?
Also bei uns war es eher so, dass die Lehrer haben alle eine Fortbildung bekommen, wie die diese iPads, also die haben iPads bekommen bei uns, die Lehrer, und haben alle eine eigene Fortbildung dazu bekommen, wie man diese iPads bedient, wie dieses Videokonferenzenprogramm verwendet, was ein bisschen...
Und das hat geholfen?
Genau, was ein bisschen unglücklich war, dass es während der Schulzeit war. Also dann hatten wir Schüler einen Tag frei, dass die halt diese Fortbildungen bekommen, aber ich glaube...
Aber ihr wart sicher gut beschäftigt mit ganz vielen Arbeitsblättern.
Ja, nein, also es war... Also klar, es ist gut, wenn man das macht, dass die Lehrer sich damit auch auskennen. Allerdings glaube ich, dass ein Tag eine Schulung nicht so viel bringt, wie dass sie einfach damit Erfahrung halt sammeln. Das also uns Schülern wird auch gesagt, wir müssen damit klarkommen, wir müssen wissen, wenn man diese Plattformen bedient, dann sollte es halt den Lehrern auch zumutbar sein, dass sie da selber einfach mal ein bisschen rumspielen mit der Plattform, eigentlich im Zweifel, weil dann kommt man wahrscheinlich auch einigermaßen drauf, wie man das benutzt. Und genau, aber ich würde es gar nicht so nach Lehrer jung und alt trennen, sondern einfach nach Interesse. Die Lehrer, die wirklich dran Interesse hatten, uns was beizubringen, haben es auch geschafft, hatten auch von Anfang an die Möglichkeit, das zu machen. Und die, die nur das Interesse hatten, den Stoff durchzuziehen und uns war es egal, was wir daraus mitgenommen haben, bei denen hat es halt länger gedauert, hatte ich so das Gefühl.
Meine letzte Frage zum Schulkomplex wäre jetzt, habt ihr heute in euren Klassenräumen in der Schule schon Luftfilter oder seid ihr noch bei Lüften und so weiter? Wer von euch hat Luftfilter in der Schule?
Ja.
Also nur du, Caro? Und die anderen, ihr lüftet quasi noch in regelmäßigen Abstand und trägt die Maske?
Wir machen beides. Also wir müssen, trotz der Luftfiltergeräte, müssen wir noch regelmäßig lüften.
Okay. Würdet ihr euch wünschen, dass es auch bei euch in den Klassenzimmern Luftfilter gibt? Gerne, Bello?
Ja, also es ist halt so, wenn im Winter es irgendwie -3 Grad hat und du dann alle 20 Minuten, 10 Minuten lüften darfst, ist das unpraktisch, vor allem, weil du irgendwann halt erfrierst. Und wenn du neben dem Fenster sitzt, ist das halt auch nicht so toll. Vor allem, du kannst dich nicht wirklich auf den Unterricht konzentrieren, wenn die ganze Zeit gelüftet wird. Wir haben so ein Messgerät, was halt das misst. Und dann müssen wir halt lüften, je nachdem, wie hoch das ist. Aber ja, das ist halt oft und wir müssen dann oft lüften und ja.
Anton, wie ist das bei euch?
Also wir müssen schon. Also früher war es 20 Minuten, alle 20 Minuten lüften. Wie lange weiß ich jetzt gerade nicht. Jetzt hat unsere Schule, glaube ich, bestimmt, dass wir es nur während der Brotzeitpause und ich glaube, sie machen es immer noch manchmal im Unterricht, aber nicht mehr so oft. Heißt nicht mehr alle 20, sondern eher alle 40 oder so.
Okay. Dann würde ich als nächstes mit euch gerne zu dem Thema Alltagsveränderung kommen. Also was hat sich bei euch insgesamt einfach im Alltag verändert? Wir haben ja schon ein bisschen gehört, dass ihr gesagt habt, euch fehlt so ein bisschen die Struktur von der Schule oder auch von der Uni, dass eben letztendlich bisher es üblich war, dass ihr in der Früh halt aufgestanden seid, wahrscheinlich gefrühstückt habt, in die Schule gefahren seid, dann war Schule, dann war irgendwann Schule aus, dann hat man vielleicht Hausaufgaben gemacht oder gleich Freunde getroffen oder umgekehrt. Wie hat sich denn der Alltag jetzt für euch verändert? Weil da könnte man ja auch mit reinnehmen, dass natürlich die Freizeit da auch dazu zählt, in der man vielleicht was mit Freunden am Wochenende gemacht hat, wo ja Schule auch nicht stattfindet. Ich hoffe auch, dass euer Leben nicht komplett nur aus Schule besteht. Und auch in den Ferien schaut ja der Alltag wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders aus. Was könnt ihr mir dazu erzählen? Hast du vielleicht schon, Anton, eine Idee? Was hat sich für dich am meisten geändert, so in der Freizeit, in den Abendstunden, überhaupt über den Tag
also,
verteilt?
Es hat sich also ein bisschen, also eigentlich nicht so viel, weil der Alltag war nur ein bisschen anders. Wenn man jetzt zum Beispiel U-Bahn oder so fahren wollte, musste man eben die Maske zum Beispiel tragen. Und das war eigentlich einer der einzigen.
Ah, das war okay.
Also zuerst nicht so und dann erst halt dann.
Eddie, was meinst du, was hat sich im Alltag und in der Freizeit für euch in der Corona-Zeit verändert?
Also wie auch schon gesagt, man musste halt die Maske tragen. Für manche, also auch in der Schule, Tests, ja, auch irgendwie Homeschooling und so, muss man sich halt zuerst dran gewöhnen.
Wie sahen denn die Ferien aus? Hat sich da was geändert im Vergleich zu vorher?
Also, ja, zum Beispiel manche Gebiete wurden halt komplett gesperrt für Ausländische.
Das heißt, ihr konntet quasi nicht wegfahren, wie ihr es vielleicht sonst getan hättet?
Also, wir hatten jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel vor.
Okay.
Aber dahin, wo wir hinfahren wollten, letztes Jahr, da ging es auch. Ja, und deswegen hat es halt geklappt.
Okay. Wie sieht's bei euch aus? Vielleicht, Bello, was hat sich bei dir im Alltag verändert? Also Freizeit und ganz allgemein, also außerhalb der Schule?
Ja, also so Sport ist halt ging erstmal gar nicht.
Hast du quasi neben der Schule noch irgendwie einen Sport gemacht, oder?
Ja, drei.
Okay, welche
also,
denn?
Ich reite, klettere und fechte.
Okay.
Und das Reiten fiel erstmal komplett aus, was natürlich auch für die Pferde scheiße war. Und dann wurden die halt auch nicht mehr, da mussten wir halt gucken, wie man die verpflegt und so. Dann Klettern, es fällt bis jetzt immer noch aus, weil man die Halle nicht nutzen kann, weil du ja immer denselben Griff nimmst. Und Fechten ging jetzt halt, weil du Maske tragen kannst. Ist halt aber schon anstrengend, wenn du dann da 2 Stunden lang in Fechtkleidung mit Maske stehst. Und dann habe ich halt ein Rad gelernt, weil ich ja nichts zu tun hatte.
Mhm. Und jetzt das gut alleine geht, auch im Freien.
Ja, genau.
Okay.
Und jetzt war ich ein Rad. Und ja, weil sonst kann man ja nicht viel machen.
Okay, das heißt aber bei den, also gerade ich könnte mir vorstellen, beim Reiten oder auch beim Klettern verlernt man ja auch in der Zeit, wo man es nicht tut, einiges und baut auch wieder Muskeln ab, vielleicht vor allem beim Klettern. Das heißt, du stellst dich eigentlich schon drauf ein, willst du nach, wenn Corona, also wenn es wieder möglich ist, willst du dann damit weitermachen?
Ja.
Okay.
Ja.
Also das verlierst du nicht aus dem Auge quasi.
Nee.
Das holst du wahrscheinlich auch schnell wieder auf.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut. Wie war's bei dir, Caro?
Also ich fand auch, dass es halt starke Einschränkungen gab im Bereich Freizeitaktivitäten und dann ist auch egal, ob es jetzt der Sport ist, also das Tennistraining, Schwimmen, Fußball oder ob es halt allein schon Musikunterricht, also ob man jetzt Gitarre spielt, Klavier spielt, das ist ja auch alles weggefallen erstmal und bis jetzt noch sehr unregelmäßig, sage ich immer oft, weil in den Räumen es nicht möglich ist, so viel zu lüften und vor allem so Saxophon oder so findet ja gar nicht statt, weil da ja ziemlich viel Aerosole und so dabei sind und ich glaube, das ist schon, ob man jetzt, das macht halt schon einen Unterschied, weil über Videokonferenzen macht das wenig Sinn, glaube ich, einen Musikunterricht zu geben. Klar, man kann es schon durchführen, so erstmal als Notlösung, aber das klingt natürlich ganz anders und ist auch schwierig, glaube ich, allein schon für den Lehrer, das dann zu kontrollieren, ob das jetzt richtig ist, was man da spielt oder nicht. Und Stimmen der Instrumente ist ja wieder ein Thema, vor allem bei Jüngeren halt. Oder gerade welche, die gerade angefangen haben. Und das ist halt alles weggefallen. Und ich glaube, viele, auch wenn man jetzt Rotkreuz nimmt, dass es nur noch online war, sind jetzt auch so weit, dass sie sagen, da wollen die gar nicht mehr weitermachen, weil die sagen, die haben eh wegen der Schule ziemlich viel Stress. Und dann nimmt es nur noch Zeit ein und jetzt bin ich eh nicht mehr so gut wie davor, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Sport nimmt, wegen Muskelaufbau oder einfach, wenn man es so lange nicht gemacht hat, dann hören auch viele damit auf, glaube ich, jetzt mit der Zeit und sehen halt die Schule mehr im Fokus als die Freizeitaktivitäten, was, glaube ich, schade ist eigentlich.
Das glaube ich auch. Dominik, du warst ja zum wiederholten Male genau in dieser Umbruchzeit zwischen Abitur und Studium und eigentlich ja auch eine Zeit, wo man zumindest aus meiner Erinnerung heraus, sehr viel Freizeit auch hat zwischen quasi diesen zwei Phasen. Du hast ja so einen Bundesfreiwilligendienst noch dazwischen gemacht. Was hat sich für dich im Alltag und auch dann in deiner Freizeit letztendlich verändert?
Ich überlege auch gerade, ob ich da so viel Freizeit tatsächlich hatte. Also es war natürlich schon so, dass der Bundesfreiwilligendienst dann irgendwie ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Genau, im Idealfall hätte man irgendwie halt gerne irgendwie verreist oder hätte halt noch mal was Freunden gemacht. Es war halt da gerade in der, ich glaube, es war die erste, zweite Welle halt einfach schwierig. Also das war so ein bisschen so ein Jahr, was halt einfach schnell vorbeigegangen ist irgendwie. Aber diese ganzen spontanen Treffen oder mal sagen, man fährt jetzt, ich weiß nicht, Interrail oder so mit Freunden spontan durch Europa, war halt irgendwie nicht möglich oder mir persönlich einfach irgendwie zu kritisch. Genau, also das fand ich halt irgendwie schon schade, dass halt spontane Treffen einfach weggefallen sind und wir hatten ja auch noch die Kontaktbeschränkungen teilweise, das heißt, man konnte sich auch jetzt nicht in größeren Gruppen irgendwie treffen. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so schlimm fand, also da jetzt ein Jahr zu haben, wo man jetzt nicht die Welt bereist, ich meine, das kann man schon auch nochmal irgendwann machen, denke ich mir. Aber ich glaube schon, also ich bin mir nicht sicher, ob da jetzt wirklich was verloren gegangen ist oder so, ob ich da was verpasst habe. Aber es war auf jeden Fall jetzt nicht die Art von Freizeit, die, glaube ich, die meisten nach dem Abi machen.
Da ist, glaube ich, viel weggefallen. Also auch, also ich weiß nicht, ob du jetzt der große Partyfeierer wärst, aber zumindest.
Das auch nicht.
Ja, genau, aber selbst wenn, geht man ja vielleicht mal mit oder so und schaut sich das an, ja. Und das fällt natürlich auch jetzt seit 2 Jahren schon weg. Jetzt ein Teil eurer Freizeit ist ja auch das Jugendrotkreuz. Da würde mich interessieren, was hat sich denn da geändert? Vielleicht bei dir, Eddie?
Also da mussten wir auch von daheim aus online Rotes Kreuz machen und mit Maske halt. Also wenn wir uns treffen durften, dann mit Maske.
Das ist jetzt zwar nicht anders, aber mit Abstand dürfen jetzt, glaube ich, dürfen wir jetzt die Masken abnehmen?
Das klären wir gleich auf damit, der Michi, wie der aktuelle Stand ist. Genau. Und aber so von, also da war es ja bestimmt auch so. Es gab ja Phasen, ich weiß, dass es Abschnitte gab, in denen Gruppenstunden gar nicht stattfinden durften. Dann gab es irgendwann eben die Reaktion darauf, dass man gesagt hat, okay, man macht das auch digital. Habt ihr auch mal eine digitale Gruppenstunde mitgemacht?
Ja, also eigentlich öfter.
Okay, und wie fandest du die?
Also real ist natürlich realer.
Und besser wahrscheinlich.
Ja.
Warum?
Weil da versteht man auch viel besser, was man da jetzt tun sollte. Und da könnte man jetzt zum Beispiel auch nicht so direkt lernen, wie man das macht.
Mhm.
Also.
Das heißt, vor allem bei praktischen Sachen, die ihr beigebracht bekommt, ist es einfacher, wenn man das eben von jemandem vorgemacht sieht vor Ort.
Also ja, vor allem bei praktischen Sachen wie Druckverband und so, ist es halt besser, wenn man vor Ort ist, dass man auch sieht, wie man es macht. Weil über Videokonferenz sieht man ja nicht direkt, soll man das jetzt eher so als man sieht es auf jeden Fall real besser.
Mhm. Bello, wie war es bei dir? Was hat sich im Jugendrotkreuz für dich geändert?
Ja, also genauso wie hier war das halt, dass es nicht mehr Präsenz war. Und wir haben halt, zum Beispiel wurde letztens wieder eine Pyjama-Party abgesagt. Was natürlich sehr schade ist, wegen den Inzidenzen wurde sie abgesagt. Und das ist halt nun mal so, es wurden irgendwie Schulanteile abgesagt und das ist halt irgendwie hier so ähnlich gewesen. Ja.
Jetzt gibt's ja zum einen die gesetzlichen Regelungen, die sagen, das und das darf gerade passieren, und zum anderen gibt's ja auch von Landesebene den Krisenstab, der letztendlich nochmal eigene Regeln fürs Rote Kreuz erlassen hat. Und da gab's eine Phase, wo quasi andere Jugendverbände etwas mehr durften als wir, weil der Krisenstab auf Landesebene eben gesagt hat, nee, Jugendarbeit findet jetzt im Moment gar nicht statt. Wie hast du die Zeit erlebt? Wie fandest du das?
Ja, ist natürlich doof, weil wir haben jetzt halt auch während der Corona-Zeit irgendwie 3 neue bekommen in unserer Gruppe. Haben wir halt gar nicht kennengelernt. Also wir haben sie einmal getroffen und das war's. Ist natürlich jetzt halt doof, aber ist es halt so.
Okay. Also ist nicht so, dass du irgendwie sagst, ja, das ärgert dich und da muss man was dagegen tun, oder sondern eher, dass du sagst, ja, okay, das ist halt so, hilft jetzt nichts.
Ich habe mich natürlich geärgert und da will ich eigentlich immer was tun, vor allem wenn es irgendwie so politisch ist oder so. Aber meistens kann ich das nicht, ich kann ja nicht mehr als reden. Also.
Aber dein Wunsch wäre quasi gewesen, also wenn in anderen Vereinen und Jugendverbänden und so weiter das Treffen möglich ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum das bei uns nicht auch sein sollte, oder?
Ja, ich würde halt sagen, es kommt halt wegen Corona drauf an, wie hoch die Inzidenzen ist und dass man damit klar Menschenverstand hingeht. Weil wenn man jetzt irgendwie sich zu, was weiß ich, 13 trifft, dann ist das vielleicht auch nicht so gut.
Mhm.
Ja, wegen der Ansteckungsgefahr.
Mhm. Caro, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, man hätte da mehr Freiheit lassen sollen, den einzelnen Gruppen. Weil ich glaube, die Gruppenleiter oder Verantwortlichen können selber entscheiden, je nach sehr konkreter Situation, wie das umsetzbar ist oder was denn machbar ist. Weil ich glaube, dass es halt sehr unterschiedlich ist, je nach Räumlichkeiten, nach Alter der Teilnehmer, nach Anzahl der Teilnehmer auch, dass man sagt, denen kann man mehr zutrauen, dass die auch selber drauf aufpassen, oder da ist weniger zuzutrauen, dann hätte ich halt denen die Freiheit, also hätte ich mehr Freiheiten erhofft eigentlich, dass halt jeder selber entscheiden kann, gut, dann machen wir zumindest einen kleinen Rahmen vielleicht was, vielleicht nur mit Geimpften, mit so einer Hybridlösung, weil das, glaube ich, einfach deutlich mehr Freude macht, als wenn man sagt, dass man das nur online hat. Und es ist, glaube ich, auch für alle irgendwie motivierender, weil es ist ja ein Ehrenamt eigentlich für alle. Und dann ist es ja trotzdem schön, wenn man dann auch wenigstens Spaß, also wenigstens Spaß klingt jetzt komisch, aber dass man halt dann auch Spaß bei den Treffen hat und sich auch weiterbilden will. Weil sonst ist dann irgendwann so, ja, also sowohl als Gruppenkind als auch als Leiter ist es, glaube ich, sehr anstrengend, wenn man das dann das alles koordinieren muss und alles umplanen muss und man kann keine Praxis machen. so übergangsmäßig ist es ja okay, aber irgendwann gehen ja auch die Themen aus und man will das ja auch üben eigentlich.
Also letztendlich ist dein Appell, wenn gesetzlich quasi Treffen erlaubt sind für Jugendarbeit, dann sollten die auch im Roten Kreuz möglich sein. Jetzt war ja ein Hintergedanke von der Regelung, dass ja viele, die im Roten Kreuz aktiv sind, eben auch ja halt in Einsatzformationen unterwegs sind, also zum Beispiel bei einer Bereitschaft und so weiter. Aber ich würde ja sagen, und wir kommen gleich mit der Michi dann dazu, dass ja, wie du schon gesagt hast, eben die gesetzlichen Regelungen erstmal ausreichen und dann vor Ort ja entschieden werden kann, wie man darauf reagiert. Dominik, du bist jetzt als stellvertretender Leiter der Jugendarbeit ja auch nochmal in der Verantwortung, vielleicht ein bisschen über den Gruppenleiter, den normalen Gruppenleiter hinausgewachsen. Wie schätzt du das denn ein? Also ihr habt ja unter anderem auch Hygienekonzepte ausgearbeitet und die waren dann mehr oder weniger hinfällig.
Ja, also ich meine, da wird bestimmt die Michi auch noch viel dazu sagen können, weil die hat da extremst viel Zeit und Arbeit dankenswerterweise reingesteckt, sich durch diese ganzen Ordnungen zu wühlen. Ich habe es mal versucht, mir das anzuschauen, aber es ist ein bisschen besser geworden, aber trotzdem, man hat die Vorgaben von der Bundesregierung, von den Landesregierungen, von den eben vom Roten Kreuz, von unserem Landesverband, aber auch vom Kreisjugendring zum Beispiel. Und also ich finde es schon toll, dass wir sind ja auch sehr schnell mit den roten Blutkörperchen auf online umgestiegen. Finde ich, hat auch super geklappt. Klar, ist nicht das Gleiche. Aber es ging ja dann auch noch um Wochenenden, um Freizeiten, was ja auch wirklich, ja, ich glaube, da wird die Michi nochmal was dazu sagen können. Das war schon immer einfach auch viel, glaube ich, Anspannung, gerade für die, die es organisiert haben dann, ob es stattfinden kann und wie. Ja, wir haben es natürlich schon auch immer versucht, zu überlegen, was ist jetzt natürlich erlaubt und was macht auch Sinn. Ich meine, es geht immer noch um unsere Gesundheit und die von unseren Gruppenkindern. Mhm. Aber haben immer versucht, da, also wenn es geht, das auch zu erlauben und dann natürlich aber auch irgendwie dem Gewissen und der Einschätzung von einzelnen Gruppenleitern zu überlassen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen echt guten Weg gefunden, dass wir auch immer sinnvolle und sichere Hygienekonzepte hatten, die, finde ich, auch immer deutlich sicherer waren als in den Schulen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt war, aber ich finde, da sind wir und waren wir immer mit Masken, mit Lüften, mit Abstand, Ausmessen von Räumen und den Tests von den Gruppenstunden schon besser dabei, würde ich mal behaupten, als die Schulen, zumindest zu meiner Schulzeit.
Caro?
Genau, das ist, also ich glaube einfach, dass das macht man ja freiwillig und da wird man auch nicht gezwungen und so. Und ich glaube, dann kann halt auch jeder selber entscheiden, ob er sich dem Risiko, sage ich mal, als aussetzt, dass er dorthin geht und eventuell jemand positiv ist. Diese Freiheit, dass man das selber wählen kann, wurde halt damit einfach genommen, dass man sagt, es bleibt nur online. Und das hat, glaube ich, auch zu so einer gewissen Unzufriedenheit der Teilnehmer geführt und dann halt wieder, dass die aufhören oder zumindest sagen, online wollen wir da jetzt nicht teilnehmen. Wenn wir jetzt in der Schule sind, vielleicht je nach Schule 25 Schüler oder so in einem Raum, ohne Abstand in der Regel, zwar mit Maske, aber wie weit die kontrolliert wird, ist ja fraglich bei einem Lehrer auf 25 Schüler. Und das ist natürlich, glaube ich, was ganz anderes, als wenn da 8 Leute oder so in einem Raum sitzen mit vielleicht 2, 3 Gruppenleitern und auf Abstand geachtet wird und auf die Masken, kann man dann viel individueller halt schauen und auch den Abstand einhalten.
Und man zumindest ja auch in den, wenn es noch nicht so eiskalt ist draußen, ja auch viel rausgehen konnte mit den Gruppen. Jetzt kommen wir nochmal kurz zur Bello, bevor wir dann wieder zum Anton rüberwechseln.
Also die Caro hat es ja angesprochen mit Schule, dass es ja in der Schule eigentlich noch viel ein höheres Risiko ist, als jetzt halt im Jugendrotkreuz, wo irgendwie nur ein paar Leute da sind. Aber auch irgendwie, wenn man auf die Straße geht. Ich meine, wenn man, bei uns ist die Straße immer extrem voll. Das bedeutet, da ist die Ansteckungsgefahr halt auch riesig. Und dann macht es ja gar keinen Sinn, dass wir das nicht durften, dass wir das online machen mussten. Weil du hast ja sonst überall andere Ansteckungsgefahren. Und, ja.
Vielleicht gleich eine Frage an dich, Bello. Hast du ja viel in der Schule mit digitalem Unterricht und jetzt auch im Jugendkreuz mit digitalen Gruppenstunden zu tun gehabt. Was fehlt denn da am meisten im Vergleich zu einer realen Veranstaltung oder einer physischen Veranstaltung, wie das auch oft genannt wird?
Also die Leute zu treffen. Also ich glaube einfach so die Mimik und Gestik von den Leuten zu sehen. Und dass
Siehst du ja bei Videokonferenz eigentlich auch?
Nee.
Du meinst, das ist anders?
Wenn du in der Wirklichkeit jemandem gegenüber sitzt, erzert oder im Klassenzimmer sitzt oder so, dann ist es nochmal anders, wenn der Lehrer einen anschreit, als wenn er jemanden vor der Kamera anschreit.
Okay. Zum Glück hast du Schule gesagt und nicht Jugendrotkreuz. dass eben in der Schule geschrien wird und nicht beim Jugendrotkreuz. Genau. Sehr schön, okay.
Ja, und genau, also ich denke auch dieses Persönliche fehlt, also auch zum Beispiel Schule. Wir haben gelernt, dass Schule ja eigentlich nicht so wirklich der Lernraum ist, sondern eher der Raum ist, um Gleichaltrige kennenzulernen, mit denen man sich dann weiterentwickelt. Mhm. Und das ist halt so, das war halt nicht vorhanden.
Okay, und nochmal aufs Jugendrotkreuz. Was fehlt, wenn du eine Krippenstunde quasi digital machst statt vor Ort für dich?
Dass man lernt nicht so viel. Also wir haben halt so, ja, wir haben jetzt nicht so viel Praxis gemacht. Oder halt über den Computer ist es nicht so gut gewesen. Und dann hast du das halt so, dass es nicht wirklich von Nutzen war.
Dann kommen wir nochmal zu dir, Anton. Digitale Gruppenstunde, was ist da anders? Was fehlt dir da?
Also man hat also... Also man sieht die anderen manchmal nicht, wenn sie zum Beispiel gerade den Bildschirm aus haben oder so. Und das geht bei einer realen Gruppenstunde eben zum Beispiel nicht. Oder stummschalten oder so. Also das... fehlt mir nicht in den realen und also
würdest du gerne im echt mal jemand stumm schalten?
Nein.
Oder deine Kamera ausmachen und dich unsichtbar machen?
Nein.
Aber letztendlich, was ich so raushöre, ist eben, dass du sagst, auch wenn man vor Ort ist, man sieht ganz anders die Menschen, die da sind. Also wie sie sich bewegen, wie sie sprechen, wenn sie keine Maske aufhaben, auch wie man den Mund bewegt, was natürlich heute auch ein bisschen schwierig ist. Aber letztendlich halt, man nimmt die Menschen auch anders wahr und kommt anders in Kontakt, oder?
Ja, weil zum Beispiel bei einer Videokonferenz, da ist es ja weiter weg voneinander. Und manchmal ist da zum Beispiel... auch ist der Bildschirm sozusagen, also nicht kaputt, aber da war es manchmal, dass die Verbindung schlecht war, dass man zum Beispiel das starr ist oder so.
Okay. Jetzt, Michi, wir haben die ganze Zeit schon immer dich angeschaut und angesprochen. Du hast dir bestimmt das ein oder andere gedacht zu den Themen, die wir gerade besprochen haben. Zu Schule wirst du vielleicht nicht mehr so viel beitragen können, außer aus den Erzählungen der Kids, aber... Nummer eins wäre natürlich zu sagen, was hat sich denn bei dir eigentlich im Alltag verändert durch Corona?
Dass du eigentlich nichts mehr planen kannst. Wenn du sagst, du möchtest gerne irgendwo in den Urlaub fahren, verlängertes Wochenende ins Ausland, geht nicht. Wenn du Glück hast, geht spontan. Dann ist halt auch immer die Überlegung, machst du es nicht. Ins Schwimmbad einfach so gehen ohne Test, dann was geschlossen, wie auch immer, geht halt nicht. Und man überlegt tatsächlich, mache ich das oder mache ich es nicht? Ist eine Gefahr da, ist nicht eine Gefahr da, weil einerseits nimmt man es, ich arbeite in der Klinik, in der Onkologie, damit hin, aber andererseits will man dann doch, ist ganz schwierig. Man überlegt mehr, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht, ist es mir das wert?
Also man ist auch persönlich einfach immer in diesem Dilemma, wie kann ich mich und die anderen schützen und eben immer in diesem, in diesem Spannungsfeld zwischen, ich würde auch gerne mal wieder schwimmen gehen zum Beispiel oder so.
Und es kriegen ganz andere Tätigkeiten, die früher selbstverständlich waren, sind jetzt Highlights.
Zum Beispiel?
Mit mehr als 5 Leuten zum Essen gehen oder so. Oder, weiß nicht, ja. Was war's denn?
Also letztendlich so...
Unterschiedliche Dinge, Kleinigkeiten, die man früher einfach gesagt hat, ja, ist das okay. Oder während dem Lockdown, dass man einfach mal Klamotten shoppen geht am Samstag, war ja nicht möglich. Außer du bist vielleicht zu V-Markt oder Real oder so gefahren. Aber es wäre ja auch nicht blöd. Aber, ne, also...
Wir haben vorhin ja auch drüber gesprochen mit denen, die jetzt noch in der Schule sind, beziehungsweise vor kurzem noch waren, so über die Themen, Unterricht fällt aus, man ist dauernd in Quarantäne, der Druck steigt, dass man das Wissen, das man dort vermittelt bekommen soll, irgendwie selber lernen muss, irgendwie hinterherhängt. Wie nimmst du das wahr? Du hast ja viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun und siehst die unterschiedlichen Schulen, Schularten, Kinder, Altersgruppen. Was ist so deine Wahrnehmung, wie hat sich Schule so aus deiner Perspektive, auch wenn du selber jetzt nicht mehr in die Schule gehst, verändert?
Ich glaube, es ist immer davon abhängig, wie motiviert sind die Lehrer, um Kontakt zu den Schülern zu halten und den Wissen zu vermitteln. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so schulartenmäßig festmachen. Ich habe von den vielen von den Kindern und Jugendlichen Feedback bekommen, dass sie sagen, boah, sie haben Angst, den Abschluss in 1-2 Jahren zu schreiben, weil sie ja jetzt eine Wissenslücke haben oder die dann ihren Abschluss schreiben. jetzt aktuell, oh, wie läuft das, wie wird das sein, was ist, wenn ich während dem Abschluss in Quarantäne muss und, und. Also die sind halt auch ziemlich viel hängen gelassen worden und auch immer noch teilweise. Wir haben es auch als Jugendrotkreuz auffangen versucht, gerade im ersten Lockdown, dass wir Nachhilfe organisiert haben, digital, für die, wo halt das in den Schulen nicht so möglich war. Wir hatten Leute wie den Dominik, der ja sein Abitur geschrieben hat, der gesagt hat, ja, ich kann auch Nachhilfe geben an Jüngere. Da hatten wir ein paar von den Älteren, die sagen, den Jüngeren helfen konnten, haben da Kontakte vermittelt. Aber das hat mir so von der Schule an sich gefehlt, dass die da halt sagen, hey, wenn ihr da jetzt irgendwie nicht mitkommt, es gibt zusätzlich Möglichkeiten, euch da weiterzuhelfen.
Jetzt lass uns mal zu dem Punkt Jugendrotkreuz kommen. Was hat sich denn, also das ist jetzt natürlich ein weites Feld, wir haben viele Aspekte, auch einige schon besprochen. Was hat sich denn fürs Jugendrotkreuz durch Corona verändert? Jetzt so aus deiner Perspektive, du bist ja auch schon lange Leiterin der Jugendarbeit in München, und auch eben nach wie vor auch in der Gruppenarbeit eben tätig. Was hat sich denn da vor allem verändert?
Das ist ein deutlicher Mehraufwand. Alleine die Vorbereitung der Gruppenstunden. Ich meine, du warst selber Gruppenleiter, du weißt, wenn man mal knapp dran war, hat man halt einfach irgendwas aus der Schublade gekruschelt und das einfach schnell durchgeführt. Das geht gar nicht. Du musst dir bei jeder Gruppenstunde überlegen, ist es Corona-konform? Passt das? Kann man das durchführen? Muss ich an irgendwas besonders denken? Und du musst wirklich jedes Mal gucken, was sind gerade wieder die gesetzlichen Vorgaben.
Genau, und gesetzliche Vorgaben ist ja das eine. Auf der anderen Seite kam ja unser Verband auch noch auf die Idee, mit Corona-Matrix und so weiter festzulegen, welche Aktivitäten möglich sind und welche nicht. Davon sind wir jetzt wieder ein bisschen abgerückt, aber das war, wie ich mich erinnere, ja auch immer wieder Streitthema innerhalb des Verbandes. Warum ist für dich die Gruppenarbeit in Präsenz immer oder deutlich besser oder wichtiger als jetzt digitale Angebote?
Gruppenarbeit für mich ist ja nicht nur Spiel und Spaß. Du machst ja viel mehr. Du gehst mit den Kindern ins Gespräch oder wenn sie irgendwelche Sorgen und Probleme haben, die werden die dir nicht am Bildschirm sagen, sondern die erfährst du dann nach der Gruppenstunde. Oder du siehst am Verhalten des Kindes, dass es da irgendwas nicht läuft und kannst es drauf ansprechen nach der Gruppenstunde. Das wirst du nie über digital oder Telefon machen. Und deswegen sind ja auch Freizeitaktivitäten so wichtig, dass du übers Wochenende wegfährst oder auf Ferienfreizeit, weil du ganz anders mit den Kindern und Jugendlichen in Interaktion treten kannst.
Und wie ging es dir? Wir haben ja in München auch ein Hygienekonzept ausgearbeitet und dann kam ja recht bald der Lockdown, der hat uns alle betroffen, egal ob Schule, Arbeit, Jugendrotkreuz. Aber wir hatten ja dann eine Phase, hatte ich vorhin auch schon mit der Caro kurz drüber gesprochen, wo letztendlich die Vorgaben des Gesetzgebers einen gewissen Rahmen ermöglicht haben und Jugendarbeit theoretisch möglich gewesen wäre, wenn man nicht im Roten Kreuz war, weil da zum Beispiel Jugendarbeit dann halt für die Zeit ausgeschlossen war, in einer Zeit, wo es rechtlich quasi möglich wäre. Wir reden natürlich die ganze Zeit darüber, dass wir möglichst wenig Leute gefährden wollen. Das ist klar, dass wir als Hilfsorganisation ja natürlich auch in medizinischen Bereichen unterwegs sind. Das ist uns bewusst, also das vielleicht noch vorweg, aber wie hast du das wahrgenommen und wie fandest du diese Regelungen und wie ging es dir damit?
Also allgemein mit diesen Regelungen war es sehr, sehr viel Aufwand, weil du hattest ja nicht nur die vom Verband, du hattest das Gesetz. Verband und Gesetz waren nicht, also Verband hat es nochmal verschärft und dann hattest du noch die Vorgaben im Jahr 2020 vom Kreisjugendring, der dann auch noch mit Raumgröße und so weiter anfing, was okay war. Und dann kam während dem ersten Lockdown natürlich nur digital. Dann haben wir wieder angefangen mit unserem Hygienekonzept Präsenzgruppenstunden zu sagen, hey komm, wir machen es nur draußen, reduziert alles. Dann kam vom Verband, ja ab dann dürft ihr keine Gruppenstunden mehr machen. Der Gesetzgeber hat es noch erlaubt und es war einfach Unverständnis da, weil die Begründung, warum keine Jugendarbeit möglich war, ist, weil man die Einsatzfähigkeit aufrechterhalten möchte. Wenn man aber jetzt mal guckt, wie wir im Jugendrotkreuz München mit unseren Gruppen, wie viele aktive Einsatzkräfte wir da gehabt hatten, es waren 3. Und dafür waren es, glaube ich, 10 Gruppen, die keine Gruppenstunden mehr machen durften. Also wir haben da extra mal geguckt, okay, wer ist eine Einsatzkraft, die auch tatsächlich in den Einsatz gehen würde? Und es wären 3 gewesen.
Das heißt, was wir vorhin auch schon so ein bisschen besprochen haben, so diese, eben auch der Gedanke eigentlich ja des Föderalismus, dass man eben Gesetze auf einer recht hohen Ebene trifft und Verordnungen dann vielleicht weiter unten und dass man auf lokaler Ebene aber dann eben diese Kompetenz hat und das habe ich rausgehört, eben zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Regeln, diese Rahmenbedingungen und wir setzen jetzt unser Hygienekonzept noch da oben drauf und sagen, für uns legen wir das so und so fest, damit es möglichst sicher stattfinden kann, weil eben die persönliche Begegnung in der Jugendarbeit einfach eine große Bedeutung hat. Also letztendlich, ich glaube, wir zwei sind uns da relativ einig, dass es diese zusätzliche Regelung nicht gebraucht hätte. Jetzt vielleicht möchte man meinen, speziell auf München. Ich würde aber vielleicht sagen, dass es sogar bayernweit eigentlich diese Regelung nicht gebraucht hätte, weil ich davon überzeugt bin, dass eben unsere LeiterInnen der Jugendarbeit in den jeweiligen Kreisverbänden ja sehr wohl das ja einschätzen können, wie die Situation einzuschätzen ist, was sie an Räumlichkeiten zur Verfügung haben und man hat verschiedene Möglichkeiten eben auch das entsprechend umzusetzen. Also wie gesagt, ja auch in Zeiten, wo es noch nicht so kalt ist, kann man halt auch sagen, okay, jetzt ist erstmal vorzugsweise draußen eben eine Gruppenstunde zu machen. Jetzt mittlerweile ist diese Regelung raus und ich glaube auch, es gibt keine Bestrebungen mehr in die Richtung. Das heißt, wir haben da erstmal freie Hand. Was wäre denn dein Wunsch an Verantwortliche im Roten Kreuz, wenn es um die Regelung eben solch, also um die Umsetzung und nee, nicht um die Umsetzung, sondern um die Regeln selbst geht, die bayernweit irgendwie Anwendung finden sollen oder müssen?
Sich einfach nur an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, weil es gibt ja auch den Bayerischen Jugendring als Dachorganisation der Jugendringe, der da auch sehr gut informiert und auch das, was als Infektionsschutzmaßnahmenverordnung veröffentlicht wird, in, ich sag mal, Jugendsprache umsetzt, damit das halt auch jeder versteht und das zu akzeptieren, das so zu machen. Weil das gilt für alle Jugendverbände, egal ob man jetzt bei einer anderen Hilfsorganisation ist oder bei einem Sportverein oder Musikverein, weil im Prinzip ist ja im Rahmen der Jugendarbeit auch immer so ein bisschen Konkurrenzdenken. Ne? Also der eine erlaubt, macht jetzt vielleicht nichts, wir als Jugendkreuz sagen, sorry, wir dürfen nicht. Die Kinder werden nicht zu Hause sitzen und warten, oh, wann geht's wieder los? Die suchen sich was, wo sie hingehen können. Und dann verlierst du sie als Mitglieder. Und dann hast du vielleicht in ein paar Jahren das Problem, dass du keinen Nachwuchs mehr hast.
Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Frage. Wie war es denn jetzt während Corona? Gab es da neue Mitglieder? Und wenn ja, wie funktioniert das denn, neue Mitglieder in bestehende Gruppen zu integrieren, wenn sie vielleicht sogar nicht mal sich vor Ort irgendwie treffen können?
Also wir aus München hatten das Glück, ich kenne es auch aus anderen Kreisverbänden, dass wir durch Corona keine Mitglieder verloren haben, sondern tatsächlich Mitglieder gewonnen haben durch Telefonkontakte. Wir haben mit ihnen telefoniert und sie dann digital in die Gruppen eingeführt. Das haben wir auch bei meinen beiden Gruppen so gemacht. Die kamen recht gut an und da kann man eigentlich nur den Gruppenleitern und den bestehenden JRK-Mitgliedern sich bedanken, dass die sie so gut aufgenommen haben.
Gibt es auch einen Wunsch, den du irgendwie so in Richtung Politik und Gesellschaft hättest? Jetzt mit Blick eben auf Jugendliche und Kinder, jetzt nicht nur im Verbandskontext, also oder im Vereinskontext, sondern allgemein.
Dass Jugendarbeit nicht Spiel und Spaß ist, egal in welchen Verband du gehst. Dass da weit mehr dahinter steckt, als viele meinen. Und die Jugendlichen sind meiner Meinung nach eigentlich die Sündenböcke der Pandemie so ein bisschen. Die wurden ja eigentlich immer, ich sag mal, weggesperrt. Ne? Und das haben sie aber nicht verdient.
Wie seht ihr denn das? Also zum Beispiel, Caro, was wäre denn deine Forderung vielleicht zum einen an Verantwortliche im Roten Kreuz, zum anderen aber auch vielleicht an VertreterInnen aus der Politik, wenn es um quasi eure Rechte als junge Menschen in Deutschland eben geht?
Also ich glaube, in den letzten 2 Jahren wurde das Interesse von Kindern und Jugendlichen halt eher, ja, nicht im Vordergrund, sondern also es wäre gut, wenn es mehr weiter in den Vordergrund gerät, das Interesse von Kindern und Jugendlichen. Es wurde fast nicht angesprochen und ich glaube, die Kinder und Jugendlichen waren die mit am meisten betroffene Personengruppe, da für uns ja eigentlich alles weggefallen ist, sowohl die Schule als auch die Freizeitaktivitäten. Und ich glaube, es wäre, also auch wenn man offiziell auf dem Papier jetzt keine Mitglieder verloren hat oder so, glaube ich schon, dass da einige zumindest vom Mitmachen her und so an Interesse verloren haben und deutlich weniger teilnehmen. Also sieht man ja auch selber in den Gruppen, dass da welche sind, die jetzt sagen, nee, wir machen jetzt erstmal nicht so viel mit, bleiben zwar angemeldet und kommen vielleicht ab und zu vorbei, aber an sich ist halt das Interesse verloren gegangen. Und ich glaube, es wäre halt einfach wichtig, dass man wieder so Anreize setzt, also irgendwelche Aktivitäten, was jetzt auch gemacht wird schon, aber dass man halt sagt, dann geht man macht man irgendwelche Aktivitäten, ob es jetzt ein Wochenende ist, in irgendeinem Freizeitpark oder so, dass halt einfach wieder das Interesse geweckt wird und auch diese Gemeinschaft wieder gestärkt wird, weil das ja die ganze Zeit weggefallen ist, dass man das einfach nachholt, was eigentlich in den letzten 2 Jahren damit weggefallen ist.
Also höre ich raus, einmal so der Wunsch so in Richtung der LeiterInnen der Jugendarbeit eben jetzt noch mehr in den Fokus zu nehmen, quasi das, was vielleicht verloren gegangen ist an Gemeinschaft, an Vertrauen auch untereinander. Man hat sich vielleicht auch so ein bisschen aus den Augen verloren, das wieder mit durch Aktionen quasi zu stärken,
genau,
soweit möglich.
Genau, dass man sowas halt einbaut und an die Politik wäre halt sinnvoll, dass man da auch mal sagt, dass halt auch mal das Wohl der Kinder mehr in den Vordergrund gerät, dass man halt auch mal sagt, gut, die Schulen bleiben es offen, auch wenn das ein Infektionstreiber sein könnte, hat es den Kindern eigentlich so viel genommen am Ende, dass die Schulen zu sind und es ist halt einfach, eigentlich ja, Bildung war schon immer das Wichtigste und wird auch so wichtig bleiben und das hat halt einfach, fehlt halt in großen Formen und dass man jetzt einfach sagt, dass dass man die Schulen halt offen lässt, auch wenn man sagt, vielleicht ist schwierig zum Teil, es gibt Überlegungen, dass das ein Infektionstreiber sein könnte, dass man dann halt das wirklich als allerletzte Maßnahme, wenn dann wählt. Und dass man da halt vorsichtiger ist, auch für Kinder halt vor allem.
Bello?
Ich denke, man wünscht sich Klarheit, dass halt nicht die ganze Zeit irgendwelche anderen Regeln gelten, dann gilt mal das und mal das. Das ist manchmal nicht so cool. Dann halt, dass die Politik mehr auf Jugendliche achtet, weil ich hatte das Gefühl, wir wurden gar nicht ernst genommen, sondern nur die Eltern, die dann Probleme hatten, in die Arbeit zu gehen, weil die Kinder irgendwie Homeschooling hatten und die helfen mussten, was natürlich voll falsch ist, weil eigentlich sind ja die Kinder die später mal arbeiten und wenn die Kinder jetzt dann irgendwie dann negativ hinterlassen wurden von Corona, dann ist es natürlich auch für die Gesellschaft schlecht. Und dass halt auch die Politiker ein bisschen mehr nachdenken, auch was irgendwie Umwelt betrifft. Weil wenn die jetzt halt irgendwie was falsch machen, dann wirkt sich das ja jetzt nicht auf jetzt aus, sondern auf dann die Zukunft. Und wenn man jetzt nicht handelt, dann ist das halt nicht so schlau, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und ja.
Also bei dir höre ich so einen allgemeinen Appell an die Politik raus, dass sie eben nicht nur kurzfristig handelt und denkt, sondern auch an die Folgen denkt, die sie vielleicht für die Kinder- und Enkelkindergenerationen eben haben wird. Und eben nicht nur jetzt bezogen auf die Pandemie, sondern auch auf Themen wie zum Beispiel Umweltschutz, Klimaschutz, insgesamt, wie wollen wir in der Welt zusammenleben.
Ja.
Okay, also schon sehr, sehr weit gefasst, sehr gut.
Mhm.
Anton, wie siehst du das denn? Was würdest du dir denn wünschen von zum Beispiel Verantwortlichen im Roten Kreuz, wie der Michi oder auch dem Dominik?
Also eigentlich bin ich ganz zufrieden.
Mit den beiden?
Ja.
Sehr gut.
Also so richtig wünschen würde ich mir eigentlich nicht so viel.
Okay. Also bleibt wahrscheinlich wünscht ihr euch, dass weiterhin tolle Aktionen stattfinden und die Gruppenstunden Spaß machen.
Ja, aber sonst wünsche ich mir einen.
Okay. Und gibt es irgendwas, was du dir vielleicht von den Erwachsenen wünschst in Deutschland, in Bayern?
Also, kommt drauf an, was sie jetzt entscheiden.
Okay. Caro?
Was vielleicht halt auch noch sehr wichtig wäre für Politik oder so, dass man auch jetzt, auch nach der Pandemie jetzt einen Fokus legt auf die Technisierung von Schulen zum Beispiel, jetzt einfach jede Schule dann auch, wenn wieder umgestellt wird und auch allgemein, wenn Kinder krank sind, längere Zeit in Quarantäne sind, dass man die halt einfach besser zuschalten kann und auch, man sieht ja, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, wenn ein Schüler krank ist, dass man ihn zuschaltet. Aber dafür bräuchte man halt die technischen Möglichkeiten in Schulen und es halt dann auch für manche Lehrer, wenn die extra zum Beispiel deren Datenvolumen oder so verwenden müssen, um das umzusetzen, sinkt natürlich die Motivation der Lehrer natürlich auch, wenn die wieder Geld dafür ausgeben müssen, wenn stattdessen einfach die Schulen und die Politik da investieren könnten und das einfach mal umsetzen können, weil es ja auch eine dauerhafte Lösung ist, nicht nur in Corona-Zeiten möglich wäre.
Also meine Wahrnehmung so ein bisschen auf die Zeit jetzt ist auch, dass gerade die Kinder und Jugendlichen sehr viel zurückgesteckt haben und auch letztendlich ihr sehr viel Rücksicht genommen habt ja auf auch die Älteren. Also gerade am Anfang ging es ja um die Diskussion oder ging die Diskussion um Risikogruppen. Also würde jetzt sagen, unsere Großeltern oder Elterngeneration, also die besonders alt sind, vielleicht schon Krankheiten haben und so weiter. Dann war es ja lange nicht möglich und ist ja immer noch nicht bis in alle Altersgruppen möglich, sich auch zu impfen zu lassen. Das ist ja, war ja auch immer was, wo ihr quasi ein bisschen länger warten musstet, je nach Alter abhängig. Was wären jetzt so Wünsche, die ihr so mitnehmt, in die Richtung, dass ihr sagt, ja, also ihr habt jetzt auch viel zurückgesteckt. Was wünscht ihr euch denn jetzt vielleicht von den Erwachsenen? Bello.
Ja, vielleicht, dass die Erwachsenen auch mehr Rücksicht auf uns nehmen, auch irgendwie die Älteren, weil wir waren jetzt halt fast ein Jahr lang in Homeschooling, damit wir keinen Kontakt, kein Risiko haben für die älteren Menschen, wie ja schon angesprochen, was aber oftmals nicht so der Fall ist, dass die da auch auf uns Rücksicht genommen wird, weil man merkt das oftmals auf der Straße, dass viele keine Maske tragen, wenn es enge Situationen sind und so. Und wir Kinder sind es irgendwie schon geübt, dass wir Maske tragen, weil wir ja in der Schule die ganze Zeit Maske tragen. Und wenn dann andere auf uns keine Rücksicht nehmen und auch auf unsere Zukunft keine Rücksicht nehmen, ist es halt falsch.
Was würdest du sagen, gibt's vielleicht irgendwas Positives in der Pandemie, wo du sagst, das ist durch die Pandemie gekommen und das ist irgendwie, ist doch ganz gut, dass vielleicht ohne die Pandemie nicht so schnell oder nicht gekommen wäre?
Ja, also erstmal die Technik in Schulen. Also bei uns hat sich das schon, ist voll cool gewesen, weil wir sind jetzt iPad-Klassen, wir arbeiten nur noch mit iPads. Aber auch was irgendwie so Krankheiten anbetrifft, also zum Beispiel, dass man über das Coronavirus jetzt viel geforscht hat, auch über Krebs jetzt anfängt zu forschen, weil man eigentlich fast nur über die Behandlung geforscht hat und dass man jetzt vielleicht auch Hintergründe findet und Impfstoff und so entwickelt hat, und das finde ich schon cool.
Mhm. Anton, was fällt dir ein? Was ist vielleicht durch die Pandemie vielleicht auch an guten Dingen passiert?
Dadurch ist die Klasse ein bisschen mehr zusammengekommen. Mich zuerst, also vor allem, ist die Klasse hat sich sein Sofa zerstreut. Jeder war irgendwie allein auf dem Pausenhof. Und dadurch, dass es zusammengedrängt wurde, wurde eben nur dadurch spielt die ganze Klasse zum Beispiel jetzt Räuber und Gendarm gerade mit. Mhm. Nur weil sonst wäre es gar nicht gekommen, dass die überhaupt so mit der Klasse, dass die Klasse überhaupt so zusammen selber spielt.
Jetzt vielleicht zu dir, Eddie. Hast du irgendwas in der Zeit jetzt der Corona-Pandemie wahrgenommen, was vielleicht sich auch zum Guten hin entwickelt hat?
Also die Menschen haben halt auch viel mehr auf andere. Also am Anfang war es so, also vor der Pandemie war es so, die haben an so Zeug gedacht wie keine Ahnung, auf jeden Fall an anderes Zeug gedacht als an die für manche Leute wichtigen. In der Corona-Pandemie war das zwar nicht immer anders, aber ja, also okay. Eigentlich außer es alle mehr zusammengefunden haben, eigentlich nicht so viel.
Okay, aber das ist ja immerhin schon mal was, dass man eben zusammenfindet und miteinander im Austausch bleibt, trotz der Pandemie. Michi, kannst du der Pandemie irgendwas Positives abgewinnen?
Also, dass unser Verband digitaler geworden ist, dass du nicht für jede Besprechung immer irgendwo hinfahren musst, sondern dass es tatsächlich Meetings über Online-Module gibt. Ich finde, dass es auch die Leitungs- und Führungskräfte im Jugendrotkreuz mehr zusammengeschweißt hat. Und man ist viel mehr darüber froh, wenn man sich real treffen kann und darf.
Hast du noch irgendwie einen Wunsch an Verantwortliche im Jugendrotkreuz oder überhaupt im Roten Kreuz? Du bist ja selber als Leiterin der Jugendarbeit natürlich in Verantwortung, aber es gibt ja noch Ebenen über uns.
Dass sie die Jugendarbeit wertschätzen und nicht nur als Spiel- und Spaßgemeinschaft interpretieren, weil das, was das Jugendrotkreuz macht, ist eine wertvolle Arbeit und sollte in dem Sinn auch geschätzt werden, also wertgeschätzt werden. Mhm. Wir sind genauso wichtig wie die anderen vier Gemeinschaften.
Okay, das möchte man meinen und wir unterstreichen das heute auch nochmal. Gibt es irgendwelche Ideen oder Appelle, die du an die Politik richten würdest?
Dass man dieses Thema 2G aus der Jugendarbeit entfernt, also zumindest für die Kinder und Jugendliche, dass die an Jugendarbeit teilnehmen dürfen, wie vorher auch unter 3G.
Okay, kannst du das ein bisschen ausführen? 3G, 2G, ich glaube, die meisten blicken da schon nicht mehr durch. Was willst du und wie ist es jetzt?
Aktuell dürfen Jugendliche unter 14 normal an Gruppenaktivitäten teilnehmen, sobald sie älter als 14 sind, nur wenn sie geimpft oder genesen sind. Das ist seit letztem Jahr Ende November, Dezember so. Zuerst war es 12 Jahre und 3 Monate. Also ganz ursprünglich war es ja 12 Jahre, da kam so das erste Protest, weil man sich ja erst ab 12 Jahren impfen lassen kann, dann wäre man ja 3 Monate außen vor, bis halt Impfschutz und so weiter dann da ist. Dann hat man danach gerudert auf 12 Jahre und 3 Monate. Jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr wurde es auf 14 Jahre angehoben, aber es gibt vielleicht einfach Jugendliche, wo die Eltern dagegen sind, dass sie sich impfen oder die sich vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann. Da muss man eine Sonderregelung finden, aber ich finde, Jugendliche dürfen jetzt nicht dadurch gestraft werden, dass die Eltern Impfgegner sind.
Also dein Wunsch wäre, dass du dann halt zumindest sagen kannst, du kannst sie irgendwie freitesten für die Gruppenstunde.
Genau, und ich meine, Schüler und sind ja eh getestet in der Schule regelmäßig, was wir heute auch schon gehört haben. Und wir bei uns im Jugendnotkreuz machen es zum Beispiel so, dass sich die Gruppenleiter vor der Gruppenstunde testen.
Caro, kannst du irgendwas Positives der Pandemie abgewinnen?
Also ich glaube, was positiver ist, so dass einfach... man schätzt so Kleinigkeiten mehr. Also ich glaube, das ist bei vielen dann erst aufgefallen, wie besonders das eigentlich ist, dass man, keine Ahnung, zum Beispiel nach der Schule irgendwas machen kann mit Freunden, ohne dass man da halt direkt Angst hat oder zu Opa und Oma vielleicht gehen oder so, dass man das halt einfach irgendwie mehr schätzt, auch allein das Rausgehen schon. Aber ich glaube, also klar ist es natürlich, man schätzt es mehr, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Riesenvorteil, dass man sagt, dafür hat sich das gelohnt oder so. Das ist halt, ich glaube, in keinem
Also du bist einfach froh, wenn es vorbei ist.
Genau, ich glaube, es ist halt in keinem Verhältnis, einfach das alles mit.
Okay. Aber Vorteil. Ich höre auch raus, man kann sich jetzt auch über Kleinigkeiten freuen.
Genau, ja.
Okay, gut. Dann auch an dich, Dominik, die Frage, kannst du der Coronavirus-Pandemie irgendwie was Positives abgewinnen?
Also ich meine, das meiste wird ja schon genannt, so dass man irgendwie kleinere Sachen irgendwie schätzt. Aber ich finde, trotzdem kann man sich nichts vormachen. Das sind einfach 2 Jahre gewesen, die einfach für unser Alter, bei uns Kindern und Jugendlichen vor allem, einfach nochmal schwerer waren. Und das hat die Micha auch schon gesagt. Also da haben schon Kinder- und Jugendpsychiater und Psychologen am Anfang der Pandemie gesagt, dass das gefährlich wird für diese Altersgruppen. Und das fand ich schade, dass einfach in der Politik und auch leider bei uns teilweise im Verband, gerade bei den älteren Leuten, die jetzt nicht so Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben, das Verständnis da einfach gefehlt hat. Und das kann nicht sein, dass Kinder und Jugendliche da jetzt in diesen 2 Jahren abgespeist werden mit irgendwelchen Kleinigkeiten oder einfach gesagt werden, ja, mach's halt online. Natürlich geht es, das haben wir auch gut gemacht, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Das verstehen, glaube ich, manche Leute immer noch nicht so ganz. Und natürlich kann man was Positives dran finden, aber 2 Jahre in unserem Alter sind halt einfach eine lange und wichtige Zeit verglichen mit, sag mal, älteren Leuten, die gefestigt im Arbeits- und Berufsleben irgendwie sind oder im Sozialen. Also ich würde da jetzt nicht in diese romantisierte Vorstellung verfallen von, die Pandemie hat uns zusammengeschweißt und es hat ja auch die positiven Seiten. Das finde ich, klingt irgendwie zu gut.
Okay. Was wäre denn dein Tipp? Die Michi hat ja schon gesagt, und wir haben vorhin drüber gesprochen, dass ja auch in der Zeit jetzt neue Mitglieder zum Roten Kreuz gekommen sind. Was wäre denn dein Tipp für junge und neue Mitglieder oder auch Mitglieder, die es vielleicht noch nicht sind, sondern sich nur dafür interessieren, aber halt natürlich eben unter diesen Belastungen, Schule und so und das ganze andere, die ganzen anderen Themen. Was wäre denn dein Tipp für Leute, die jetzt sagen, ja, irgendwie Rotes Kreuz würde mich grundsätzlich interessieren, aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so in mein Leben passt?
Ja, unbedingt einfach mal vorbeischauen, beziehungsweise hoffentlich in Präsenz und mit der Michi telefonieren zum Beispiel, einfach mal auf die Webseiten schauen und einfach mal eine Mail schreiben am besten und vorbeikommen. Ich meine, da sind wir alle mal offen, wir freuen uns immer, wenn neue Leute Lust haben mitzumachen und auch wenn es vielleicht mit Einschränkungen geht, ich glaube, da kann man trotzdem coole Leute kennenlernen und da ist schon einiges möglich und wir versuchen ja auch immer das, was erlaubt ist, möglich zu machen mit Sinn und Verstand.
Ja, dann vielen Dank an euch. Ich versuche es jetzt mal komplett durch und ohne Fehler durchzumachen. Ich fange mit dem Jüngsten an, mit dem Eddie. Vielen Dank, dass du da warst. Lieber Anton, schön, dass du da warst. Liebe Bello, schön, dass du da warst. Liebe Caro, schön, dass du da warst. Lieber Dominik, schön, dass du da warst. Und liebe Michi, schön, dass du auch mit dabei warst. Dass ihr quasi euch, mir und auch den HörerInnen einen Einblick gegeben habt, was bei euch die letzten 2 Jahre so los war. Ich denke, wir könnten noch ewig weiterreden, aber ich denke, das Wichtigste haben wir jetzt heute erfasst. Und ansonsten an die Hörerinnen natürlich, die können sich ja bei mir melden, wenn sie noch weitere Fragen haben, die wir heute ungeklärt oder nicht beantwortet haben. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Zeit und an die HörerInnen bis zum nächsten Mal.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen GästInnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freue ich mich immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Die sind immer herzlich willkommen, also ran an die Tasten. Mails gehen an 7gutegründe@insohr.de oder ich bin bei Twitter, Instagram und TikTok unter @martinnobli zu erreichen. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.